SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das sind die Themen. Neue Zahlen zur Migration. Die Einwanderung in die Schweiz nimmt ab, die Einbürgerungen dagegen nehmen zu. Pleiten, Pech und Pannen auf der Gotthard-Bahnstrecke sollen ein Ende haben. Die SBB gelobt Besserung und investiert 13 Millionen Franken. Dazu die Fakten und das Tagesgespräch mit der Chefin Personenverkehr. Janine Biou ist unser Gast um 1. Die UNO sucht ab heute nach neuen Lösungen im weltweiten Kampf gegen Drogen, vor allem auch im Interesse der Länder Lateinamerikas.
Die lateinamerikanischen Länder sind tatsächlich sehr stark von dem illegalen Drogenhandel betroffen. Sie fordern vor allem eine Abkehr von der repressiven Politik.
Was das heißen könnte, klären wir mit dem Lateinamerika-Experten Christoph Häuser im Rendezvous-Gespräch. Im Studio heute Brigitte Kramer. Die Schweiz verzeichnet im ersten Quartal deutlich weniger Ausländerinnen und Ausländer, die eingewandert sind. Dazu kommt, dass gleichzeitig mehr Ausländer die Schweiz wieder verlassen haben. Einzelheiten von Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus.
Die Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren immer in die gleiche Richtung bewegt, massiv nach oben. Im Februar dieses Jahres haben zum ersten Mal über 2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz gelebt. Doch nun gibt es Anzeichen, dass dieses Wachstum abflachen könnte, wie neue Zahlen des Staatssekretariats für Migration zeigen. So sind im ersten Quartal des laufenden Jahres fast 10% weniger Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz eingewandert als in der gleichen Periode des Vorjahres. Dafür hat die Auswanderung um fast 12% zugenommen. Unter dem Strich hat dies zur Folge, dass die ständige ausländische Wohnbevölkerung seit Anfang Jahr noch um rund 15.000 Menschen zugenommen hat. Das sind knapp 8.000 weniger als in der Vorjahresperiode. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat auch die Tatsache, dass sich deutlich mehr Ausländerinnen und Ausländer haben einbürgern lassen. Ihre Zahl hat im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr fast um die Hälfte zugenommen. Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung bei Ausländerinnen und Ausländern, die weniger als ein Jahr in der Schweiz wohnen. Diese Gruppe ist in den ersten 3 Monaten deutlich kleiner geworden. Vor allem aus Staaten der EU ist die Nachfrage nach Kurzaufenthaltsbewilligungen massiv zurückgegangen.
Philipp Burkhardt, weniger Zuwanderung, also dafür mehr Einbürgerungen. Was steckt dahinter? Das klären wir nach den weiteren Nachrichten mit Yvonne Lambricker.
Die SBB investiert bis 2018 fast 13 Millionen Franken, damit Neigezüge auf der Gotthardstrecke pünktlich erfahren. Mit dem Geld sollen technische Störungen bei Neigezügen behoben werden, teilte die SBB mit. Auf der Gotthardstrecke liege die Pünktlichkeit bei 82%. Das sei rund 7% unter dem Wert, der gesamtschweizerisch angestrebt werde. Reichere Kantone sollen weniger Geld in den Finanzausgleich von Bund und Kantonen zahlen müssen. Eine Arbeitsgruppe der Konferenz der Kantonsregierungen hat einen entsprechenden Vorschlag präsentiert. So soll neu der Betrag, den die reicheren Kantone in den Finanzausgleich einzahlen müssen, jährlich festgelegt werden. Heute wird dieser Betrag alle 4 Jahre bestimmt. Laut der Arbeitsgruppe wären mit diesem System im laufenden Jahr 380 Millionen Franken weniger in den Ausgleich einbezahlt worden. Der Vorschlag wird nun in den einzelnen Kantonen diskutiert. Im Juni soll eine gemeinsame Linie festgelegt werden. In der Bundesverwaltung gibt es Probleme mit einem weiteren Informatikprojekt. Die Eidgenössische Finanzkontrolle fordert einen Marschhalt beim Informatiksystem zur Verkehrszulassung, mit dem sich das Bundesamt für Strassen befasst. Die Finanzkontrolle hält fest, dass das System ungenügende Leistungen erbringe, was früher hätte entdeckt werden können. Zur heutigen Situation beigetragen habe, dass es beim Projekt keine übergeordnete Führung gegeben habe. In der Schweiz hat die Zahl der Menschen zwischen 55 und 64 Jahren zugenommen, die einer Arbeit nachgingen oder Arbeit suchten. Das zeigt die Arbeitskräfteerhebung des Bundesamts für Statistik. Von 2010 bis 2015 stieg die Erwerbsquote dieser Altersgruppe um über 5 Prozentpunkte. Letztes Jahr gingen damit fast 76% der 55- bis 64-Jährigen einer Arbeit nach oder suchten eine Arbeit. Die Zahl der Frauen in der Altersgruppe nahm überdurchschnittlich zu. In der Schweiz ist der Stromverbrauch im Jahr 2015 gestiegen um 1,4% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden laut dem Bundesamt für Energie über 58 Milliarden Kilowattstunden verbraucht. Als Gründe für den höheren Stromverbrauch werden neben der Zunahme der Wirtschaftsleistung und der Bevölkerung auch die höhere Zahl der Heiztage genannt, gegenüber dem ausgesprochenen warmen Jahr 2014. Nach einem Selbstmordanschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf mindestens 28 gestiegen. Wie der Polizeichef von Kabul mitteilte, wurden außerdem mehr als 320 Menschen verletzt. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen war vor einem Gebäude des Sicherheitsdienstes explodiert, nur wenige hundert Meter vom Präsidentenpalast entfernt. Danach drangen mehrere Attentäter auf das Gelände vor und lieferten sich laut Zeugen ein Feuergefecht mit Sicherheitskräften. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Der langjährige Direktor der BLS Lötschbergbahn, Matthias Tromp, ist letzten Sonntag kurz vor seinem 70. Geburtstag gestorben. Die Berner BDP bestätigte eine entsprechende Meldung des Fernsehsenders Telebahn. Tromp war auch SVP-Politiker und gehörte 2008 zu den prominenten Gründungsmitgliedern der BDP, als diese sich von der SVP abspaltete. Das Wetter: am frühen Nachmittag lösen sich die letzten Hochnebelfelder auf. Danach scheint überall die Sonne bei 12 bis 17 Grad. Auch morgen scheint die Sonne oft, der Himmel ist wolkenlos und es wird noch milder. Im Süden gibt es heute und morgen bis 22 Grad.
Der Schweizer Pass ist bei Ausländerinnen und Ausländern wieder gefragter als auch schon. Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Quartal dieses Jahres um 40% gestiegen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Migration. Experten und Migrantinnen erklären das zum Teil mit einem politischen Klima, das die Migranten verunsichere. Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker.
Rund 8.800 Personen ließen sich zwischen Januar und März einbürgern, 40% mehr als im gleichen Quartal letztes Jahr. Darunter viele Menschen aus Deutschland und Italien. Ein Viertel aller Einbürgerungen geht derzeit auf ihr Konto. Für Walter Leimgruber, den Präsidenten der Eidgenössischen Migrationskommission, steht fest, dieser kleine Run auf den roten Pass sei teilweise mit der Stimmung im Land gegenüber Ausländern zu erklären. Und zwar mit der
Unsicherheit über die Situation von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, die hervorgerufen worden ist durch die verschiedenen Abstimmungen, Diskussionen über Migrationspolitik.
Ausschaffungsinitiative, Durchsetzungsinitiative, Masseneinwanderungsinitiative. SVP-Vorlagen wie diese hätten Ausländerinnen und Ausländern teilweise Angst eingejagt, sie müssten das Land vielleicht verlassen, das Land, in dem sie aufgewachsen sind. Ein solches Klima der Unsicherheit sehe sie nicht, sagt die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Sie präsidiert den Verein Neue Heimat Schweiz. Dieser richtet sich an bürgerliche Personen mit Migrationshintergrund.
Ich glaube nicht, dass das jetzt, sagen wir mal, so potenzielle Kriminelle sind. Das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt, dass es eher Richtung geht. Ich möchte mitbestimmen, ich möchte hier leben, ich möchte hier bleiben.
Fest steht jedenfalls, den roten Pass wollten in den letzten Monaten mehr. Aber diese Zunahme ist eher neu. In den Jahren ab 2006 ist die Zahl der Einbürgerungen nach Zahlen des Bundesamts für Statistik stetig gesunken. Von fast 47.000 auf knapp 33.000 im Jahr 2014. Letztes Jahr stiegen sie erstmals wieder auf etwas über 40.000. Walter Leimgruber, Präsident der Migrationskommission, stellt daher fest, dass
die Zahlen sich immer noch auf einem relativ tiefen Niveau bewegen. Wir haben jetzt Zahlen um 40.000 pro Jahr bei einer Bevölkerung von ungefähr 1 Million, die das Recht hätte, sich einbürgern zu lassen. Also es ist ein relativ kleiner Prozentsatz, der sich tatsächlich einbürgern lässt.
Das Einbürgerungsverfahren sei zu langwierig und zu kompliziert. Die grüne Nationalrätin Sibel Arslan pflichtet dem bei. Sie gründete die Basel-Sektion des Vereins Secondus Plus mit und sagt,
dass es eigentlich viel einfacher, günstiger sein sollte und natürlich, dass die zweite und dritte Generation automatisch Einbürgerungen erhalten sollte.
Einen Schritt in diese Richtung macht die Schweiz vielleicht. Der Ständerat sprach sich vor einem halben Jahr dafür aus, dass eine erleichterte Einbürgerung der dritten Generation wenigstens geprüft wird. Davon profitieren würden Ausländer, die in der Schweiz geboren und deren Eltern bereits hier aufgewachsen sind. Betreffen würde das derzeit rund 100.000 Personen, schätzt die zuständige Kommission des Nationalrats. Am Ende hätte das Stimmvolk das letzte Wort. Und das hat weitreichenden Erleichterungen 2004 abgelehnt.
Minuten vor 1, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Bauer zu sein ist heute überhaupt nicht mehr anstrengend, lacht dieser chinesische Landwirt Hu. Hu wurde vom Klein- zum Großbauern. Maschinen erleichtern ihm die Arbeit. Chinas Landwirtschaft im Wandel, dazu unsere Reportage. Zankapfel-Finanzausgleich. Ein neuer Vorschlag soll die Reichen mit den armen Kantonen versöhnen. Und der Kanton Aargau will verseuchte Ablagerungen aus dem Klingnauer Stausee in den Rhein leiten und verärgert damit die Fischer.
Es braucht in der Natur nicht noch mehr von diesen Giftstoffen.
Knatsch vor idyllischer Kulisse, kurz vor 1. Zuerst zum Gotthard. Pannen, verspätete Züge, verärgerte Kunden. Die Bahnlinie durch den Gotthard ist das Sorgenkind der SBB. Jetzt aber soll alles besser werden. 13 Millionen Franken gibt die SBB aus, um die Mängel zu beheben. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Mit der Bahn ins Tessin oder zurück, diese Fahrt sei häufig ein großes Ärgernis, räumt Philippe Goderon, Leiter Infrastruktur der SBB, ein.
Selbstverständlich, es ist wirklich für uns nicht in Ordnung, dass wir das Versprechen der SBB punkto Pünktlichkeit nicht einhalten können.
Im Gesamten seien nur gut 80% der Züge pünktlich. Das liegt klar unter den 89%, die sich die SBB schweizweit als Ziel setzt. Die Gründe lägen bei verschiedenen Punkten. So kämen beispielsweise viele Züge aus Italien bereits mit Verspätung in Chiasso an. Man werde den Kontakt mit den italienischen Kollegen intensivieren, sagt Philippe Goderon. Da sei einiges im Gang.
Sie sind auch dran, für den ganzen Norditalien eine Betriebsführung zu organisieren, ungefähr wie wir sie haben, rund um einer neuen Betriebszentrale in Milano Greco Pirelli.
Andere Probleme aber sind hausgemacht. Der Zug selber, der sogenannte ETR 610, ist anfällig. Zu häufig versagt die Neigetechnik. Diese Störungen sind für knapp ein Drittel der Verspätungen verantwortlich. Die SBB investiert nun fast 13 Millionen Franken, um diese Fehler auszumerzen.
Man muss vor allem an der Zuverlässigkeit dieser Züge arbeiten, vor allem beim Unterhalt. Unser Ziel ist, dass mit zusätzlichen Investitionen wir diese Fahrzeuge auf dem gleichen Niveau bringen wie unseren ICN und dies bis 2018.
Aber auch tadellos funktionierende Züge reichten nicht. Zu viele Baustellen auf der Gotthardstrecke verlangsamen die Züge unnötig. Hier versucht die SBB, die Arbeiten anders zu organisieren, sagt Infrastrukturchef Goderon.
Wir werden statt 3-4 Monate Bauarbeiten konzentriert am Wochenende Konzentration der Bauarbeiten, sodass wir auch die Kunde weniger lang stören.
Dass sich die Kundinnen und Kunden nun auf einen reibungslosen Verkehr ab der Eröffnung des NEAT-Tunnels freuen können, ist allerdings trotz all dieser Maßnahmen nicht garantiert. Denn um den 4-Meter-Korridor zu realisieren, hat die SBB auf der Gotthard-Achse noch rund 25 Bauprojekte am Laufen. Erst im Jahr 2020, so rechnet die SBB, werden alle Probleme gelöst sein.
Zugreisende müssen sich also gedulden, bis auf der Gotthardstrecke alles besser wird. Auch sonst läuft nicht alles so, wie sich das die Passagiere wünschen. Im Tagesgespräch um 13 Uhr nimmt dazu die Chefin Personenverkehr Janine Piu Stellung. SRF Verkehrsinfo von 12.44 Uhr in der Region Bern auf der A6 Richtung Lys zwischen Schüpfen und Lys Süd. Verkehrsbehinderungen wegen eines Baumes auf der Fahrbahn. Millionen von Drogenabhängigen, Zehntausende Tote und satte Gewinne für Verbrechersyndikate. Die Weltgemeinschaft ist sich einig, die bisherige internationale Kampf gegen Drogen hat viel gekostet und wenig gebracht. Deshalb wird an einer UNO-Sondersitzung in New York nun über neue Wege in der Drogenpolitik diskutiert. Vor allem die von der organisierten Kriminalität besonders betroffenen Länder Lateinamerikas drängen auf eine neue Strategie.
Was fordern Sie von der UNO? Das habe ich Christoph Häuser vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg gefragt.
Sie fordern vor allem eine Abkehr von der repressiven Politik. Diese repressive Politik hat in den letzten Jahren eine enorme Gewinnspanne gefördert und ist im Prinzip ein unterstützender Faktor für Korruption und Gewalt. Das heißt, die lateinamerikanischen Länder fordern vor allem ein Umdenken. Sie haben in dem Zusammenhang auch eine Vorreiterrolle gehabt. Das heißt, alternative Anbaumethoden, die Entkriminalisierung wurde gefordert, unter anderem von ehemaligen Präsidenten, wie zum Beispiel dem ehemaligen Präsidenten von Mexiko, Vicente Fox.
Nun sprechen wir da über Staaten, die mit tiefgreifenden Sicherheitsproblemen kämpfen, in denen Drogenhandel die ganze Wirtschaft durchdringt. Was kann die UNO da überhaupt bewirken?
Nun, häufig haben diese Staaten wie Mexiko und Kolumbien weitreichende andere Probleme, die nicht nur auf dem Drogenhandel fußen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um ein wenig offenes politisches System. Das heißt, der Drogenhandel wirkt hier verstärkend, ist allerdings nicht das einzige Problem. Die UNO hat meines Erachtens schon einen sehr wichtigen Schritt gemacht und hat das Thema wieder mit auf die Tagesordnung gebracht. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, über alternative Methoden zu diskutieren. Wir haben die Möglichkeit, über die Probleme der repressiven War-on-Drugs-Politik zu diskutieren. Und das ist schon mal ein erster wichtiger und großer Schritt.
Und was müssten die lateinamerikanischen Länder selber zu einer Lösung beitragen?
Es gibt schon Ansätze dazu. So sehen wir in Peru einige Regionen, wo anstatt Coca Kaffee angebaut wird. Was allerdings fehlt, ist, dass für diese alternativen Produkte ein Markt tatsächlich zustande kommt. Dass wir zum Beispiel eine Infrastruktur haben, die es ermöglicht, aus diesen sehr entfernten Regionen auch Kaffee oder Kakao, das heißt alternative Anbauprodukte, auch zu transportieren und dann letztlich auch auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Das heißt, es gibt Ansätze dazu, allerdings müssen diese Ansätze noch weitergehen. Das heißt, die repressive Politik muss ein Ende haben und es müssen zudem auch Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit reformiert und verbessert werden.
In der ganzen Diskussion spielen ja auch die USA eine wichtige Rolle. Sie waren es, die den sogenannten Krieg gegen die Drogen hauptsächlich ausgerufen haben. Gleichzeitig sind die USA der größte Absatzmarkt illegaler Drogen. In welcher Verantwortung stehen denn nun die Vereinigten Staaten?
Als größter Absatzmarkt für Drogen suchten die in den USA vor allem eine repressive Politik und förderten den War on Drugs. Wir sehen jetzt aber selber, dass dieser War on Drugs im Prinzip gescheitert ist. Dieser War on Drugs hatte vor allem repressive Maßnahmen zur Folge, das heißt eine große Militarisierung, insbesondere von zum Beispiel Kolumbien, aber auch in Ländern wie Peru. Hier muss ebenfalls ein Umdenken stattfinden und der Fokus mehr auf alternative Methoden, denn auf eine militärische Lösung gelegt werden.
Würde es denn etwas bringen, wenn Drogen in den USA legalisiert würden?
Das ist meines Erachtens nicht die alleinige Lösung. Wir sehen viele organisierte kriminelle Akteure, die sich mittlerweile auch über andere Methoden finanzieren. Große Kartelle, zum Beispiel wie die CETAs, finanzieren sich nur über ein Drittel über den Drogenhandel. Das heißt, wenn es um den Kampf gegen kriminelle Akteure geht, kann das nicht die alleinige Möglichkeit sein. Die Legalisierung oder zumindest die Entkriminalisierung ermöglicht allerdings, über alternative Methoden zu diskutieren und zu sprechen. Und ich denke, das ist, was wir im Moment brauchen und was tatsächlich die Diskussion auch voranbringen würde.
Sagt Christoph Häuser vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Chinas Wirtschaftswandel spüren auch die Bauern. Denn mit dem steigenden Wohlstand der Chinesinnen und Chinesen steigt auch ihr Appetit. 1,3 Milliarden Menschen wollen ernährt sein. Das ist nicht so einfach, denn China hat zwar riesige Landflächen, aber im Verhältnis zu seiner Größe nur wenig landwirtschaftliche Nutzfläche. Die chinesischen Bauern müssen also produktiver werden. Eine Herausforderung, die nicht alle gleich gut meistern. Ostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Hu Chenghai steht vor seiner Scheune. Um ihn herum Arbeiter, Familienmitglieder. Hu ist Großbauer. Auf seinen Feldern baut er Reis und Weizen an. Hu Chenghais Bauernhof befindet sich im Ort Rudong in der Provinz Jiangsu an der chinesischen Ostküste. Eine der wohlhabenderen Regionen des Landes. Das Gesicht des 60-Jährigen ist stark von der Sonne gegerbt. Zwischen den Falten blitzen seine Augen hervor. Hu strahlt Energie aus. Den Besucher begrüßt er mit einem festen Händedruck, führt ihn gleich in die riesige Halle neben seinem Wohnhaus. Vier Traktoren reihen sich hier aneinander. Daneben stehen zwei niegelnagelneue Mähdrescher des chinesischen Herstellers Wode. Reiche Ernte. Weiter hinten stehen drei Getreidetrockner. Es sind über 10 Meter hohe Türme. Die hat Bauer Hu erst vor einem halben Jahr installieren lassen. Reis und Weizen kann ich hier trocknen. Das ist doch unglaublich, sagt er. Früher musste er das Getreide vor dem Haus im Freien trocknen lassen. Wenn es regnete, ging das natürlich nicht. Dank der Maschinen ist er jetzt unabhängig vom Wetter. Früher habe man hier auch noch mit Ochsen die Felder gepflügt, erinnert sich Hu. Er selbst stellte vor 15 Jahren auf Maschinen um. Inzwischen gehört Hu Zhenghai zu den modernen chinesischen Bauern. Hu Zhenghai sitzt jetzt in seinem Büro, neben ihm der Buchhalter, den er extra angestellt hat. Er selbst habe nie richtig lesen und schreiben gelernt, sagt Bauer Hu. Nach nur einem Jahr in der Primarschule half er auf dem Hof seiner Eltern mit. Heute ist die Landwirtschaft überhaupt nicht mehr anstrengend, sagt er und lacht. Jetzt läuft doch alles maschinell. Das kann man mit früher überhaupt nicht mehr vergleichen. Doch auch hier arbeiten längst nicht alle Bauern so modern wie Hu Zhenghai. Zum Beispiel das Ehepaar Gu. Die beiden sitzen in einem grauen Betonhäuschen. Sie unterhalten sich mit Bauern aus der Nachbarschaft. Ihr Land entspricht nur einem Bruchteil der Fläche von Großbauer Hu. Mit der modernen Technik kämen sie nicht mehr mit, sagt der 66-jährige Gu Meicheng. Die Landwirtschaft rechne sich nicht mehr. Das Paar sucht jetzt nach einem Pächter. Sie sind typisch für die traditionelle chinesische Landwirtschaft. Die meisten chinesischen Landwirte sind Kleinbauern. Oft besitzt eine Familie nur eine kleine Parzelle. Das ist kein Vergleich zu den Großbauern in Europa oder gar in Nord- und Südamerika, sagt Professor Mao Xuefeng von der Renmin-Universität in Peking. Doch der Trend gehe auch in China in Richtung größere Bauernhöfe. Immer weniger Chinesen seien bereit, auf dem Land zu schuften. So bewirtschaften immer weniger Bauern immer größere Flächen. Nur schon deshalb müsse sich die chinesische Landwirtschaft modernisieren. Dazu passe auch die Übernahme des Schweizer Agrarchemie-Multis Syngenta, sagt Professor Mao. Chinas Landwirtschaft sei auf das Know-how von Syngenta angewiesen, um den Rückstand gegenüber dem Westen aufzuholen. Denn trotz seiner Größe besitzt China relativ wenig landwirtschaftliche Nutzfläche. Gleichzeitig essen die chinesischen Konsumenten immer mehr und immer besser. Die Chinesen sind inzwischen stark von den Essgewohnheiten des Westens beeinflusst. Früher haben wir kaum Fleisch gegessen. Heute verzehren die Chinesen zum Beispiel Unmengen an Schweinefleisch. Jetzt ist diese Situation ganz anders. Neben Weizen und Reis für die Menschen braucht China deshalb auch vermehrt Mais und Soja für die Futterproduktion der Nutztiere. Nur mit großen Anbauflächen und modernster Technologie könne China aufholen, sagt Mao Xuefeng. So wie sie Bauer Hu Zhenghai bereits jetzt nutzt. Mit dem Finger zeigt er in die Weite. Das da vorne ist mein Land, das hier auch, das alles gehört mir. Eine Fläche von 130 Hektaren sind es bereits. Nochmal so viel will Hu Zhenghai in Zukunft von den Nachbarn pachten.
Wer viel hat, der soll etwas abgeben. Dies ist der Grundgedanke hinter dem Finanzausgleich zwischen den Kantonen. Nur, die reichen Kantone sind seit längerem der Meinung, sie gäben zu viel. Einzelne reiche Kantone sind gar so unzufrieden mit dem heutigen System, dass sie drohten, ihre Hilfsgelder auf ein Sperrkonto einzuzahlen, statt in den Ausgleichstopf. Nun aber liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der die Gemüter beruhigen könnte. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Zusammen mit Finanzdirektoren aus finanzstarken und finanzschwachen Kantonen hat der ehemalige Schweizer Regierungsrat Franz Marti den Vorschlag erarbeitet, wie die Gelder zwischen den Kantonen künftig verteilt werden könnten, ohne dass es jedes Mal Streit gibt. Und Marti stellt befriedigt fest:
Es ist bemerkenswert, dass drei Geber- und drei Nehmer-Kantone zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind. Das hat es bisher nicht gegeben.
Konkret sieht die Lösung vor, dass die Summe, die der Bund und die reicheren Kantone den ärmeren Kantonen zahlen, nicht mehr nur alle 4 Jahre festgelegt werden soll.
Diese Methode hatte den Nachteil, dass entweder zu viel Geld oder auch zu wenig Geld im Topf war.
Zu ungenau sind die Prognosen auf 4 Jahre hinaus. Deshalb soll der Betrag nach dem neuen System jährlich festgelegt werden, und zwar nicht durch die Politiker in Bundesbern, sondern durch einen Mechanismus, der im Gesetz geregelt wird. Nach dieser Formel würden nur noch die Kantone, deren finanzielle Ressourcen weniger als 86% des schweizerischen Durchschnitts betragen, vom Finanzausgleich profitieren. Heute gilt ein Richtwert, der auch überschritten werden kann. Würde das neue System jetzt schon, also fürs Jahr 2016, gelten, hätten die vermögenden Kantone eindeutig profitiert, rechnet Franz Marti vor.
Der Kanton Zürich würde jetzt, auch bezogen auf diese Momentaufnahme, um 55 Millionen entlastet, Zug um 36 Millionen, Schweiz um 20 Millionen. Das sind die 3 stärksten betroffenen Geberkantone.
Und auch der Bund hätte deutlich weniger in den Finanzausgleich einzahlen müssen als bisher. Die finanzschwächeren Kantone hätten also auf etwa 380 Millionen verzichten müssen. Zum Vorschlag von Franz Marti und den 6 Finanzdirektoren können sich nun die übrigen Kantone bis zum Sommer äußern. Stimmt die Mehrheit zu, dann braucht es allerdings eine Gesetzesänderung. Der Finanzausgleich dürfte also noch länger zu diskutieren geben.
Elisabeth Pestalozzi. Langsam aber sicher füllen sich die Schweizer Stauseen mit Sand und Gesteinen, welche die Flüsse mitführen. Die Seen verlanden. Eine Lösung wäre, die angeschwemmten Sedimente auszubaggern oder wegzuspülen. Doch das sorgt für Probleme, denn es gibt Orte, wo die Sedimente Giftstoffe enthalten. Zum Beispiel am Klingnauer Stausee, wie der Bericht von Alex Moser zeigt.
Die Krick, Schnatter, Spieß und Stockenten überwintern gerne am Klingnauer Stausee. Hier stehen sie im seichten Wasser und picken nach Nahrung. Im Frühling kommen dann noch Wattvögel dazu. Sie sind die Profiteure der Verlandung. Nun verlandet der Klingnauer Stausee aber zu stark. Seit 80 Jahren wird das Wasser hier gestaut, seit 80 Jahren lagern sich feinste Sedimente am Boden ab. Irgendwann wird es zu viel, sagt Patrick Rüterli vom Aargauer Baudepartement.
Wenn nichts unternommen wird gegen eine Verlandung in einem Stausee, dann wird die Verlandung fortschreiten und im Falle des Klingnauer Stausees einfach bis die gesamte linke Seebucht verlandet ist. Also ein Auenwald in diesem Bereich würde natürlich nicht mehr den Lebensraum bieten für die Wasser- und Wadvögel.
Der Klingnauer Stausee ist jedoch eines der wichtigsten Schweizer Vogelschutzgebiete. Eine weitere Verlandung soll deshalb verhindert und das Gebiet erhalten werden. Das Problem: In den unteren Schichten lagern Sedimente von Mitte des letzten Jahrhunderts, in denen sich giftiges PCB angereichert hat. Das PCB wurde früher in elektronischen Bauteilen eingesetzt und gelangte so in die Umwelt. Ein Teil dieser Sedimente überschreitet die zulässigen Grenzwerte um ein Mehrfaches. Entsprechend groß war die Empörung, als das Aargauer Parlament vor 5 Jahren entschied, dass diese Sedimente einfach einige Kilometer flussabwärts in den Rhein gepumpt werden sollen. Aus Spargründen. Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins war gar nicht begeistert.
Ja, das ist richtig. Mit dem ursprünglichen Entscheid waren auch die Nachbarn nicht glücklich.
Wegen des Widerstands hat das Aargauer Baudepartement das Projekt schließlich überarbeitet. Der Schlamm soll nun nach giftig, schwachgiftig und harmlos unterteilt werden, erklärt Patrick Röterli.
Aus diesem Grund ist ja die Triage vorgesehen, dass die Sedimente mit der relevanten Belastung wirklich herausgenommen und in Deponien entsorgt werden. Und die Sedimente, die eine natürliche Hintergrundbelastung aufweisen, beziehungsweise so, wie sie einfach vorkommen heute, die sind wir der Meinung, die sollen nicht zusätzlich in Deponien entsorgt werden.
Anstelle von 40.000 Kubikmetern Schlamm sollen nun 17.000 Kubikmeter in den Rhein geleitet werden. Damit ist die Rheinschutzkommission zufrieden. Aber nicht die Fischer. Hans Brauchli vom Aargauischen Fischereiverband fordert eine Komplettsanierung.
Es ist einfach so, dass diese hochgiftigen Stoffe, auch wenn das eine Triage gemacht wird zwischen schwach belastenden Stoffen und schwer, stärker belastenden Stoffen. Es ist immer noch zu viel, oder? Es braucht in der Natur nicht noch mehr von diesen Giftstoffen.
Für die Fischer steht aber noch mehr auf dem Spiel. Im ganzen Land gibt es ähnliche Fälle, belastete Sedimente, die vor Staustufen im Boden schlummern und die irgendwann ausgebaggert werden müssen. Der Fall Klingnau sei deshalb sehr wichtig.
Es gibt einen Präjudizfall, das ist klar. Das gibt ein Beispiel, dass wir andere, wie zum Beispiel an der Limmat oder irgendwo in Stauhaltungen, das Wiedereinbringen in ein Gewässer einfach schlussendlich Tür und Tor offen gemacht wird.
Und das wollen die Aargauer Fischer unbedingt verhindern. Die Krickenten und Teichhühner kümmert dieser Streit wenig. Sie picken weiter nach Würmern und Muscheln im Schlamm und das dürften sie noch eine Weile tun. Bis die ersten Bagger auffahren, dauert es noch. Die Aargauer Fischer nämlich sind wild entschlossen, mit ihrem Anliegen bis vor Bundesgericht zu gehen.
Der Bericht von Alex Moser. Gleich im ersten und vierten das Tagesgespräch mit Janine Piu, die Chefin Personenverkehr bei der SBB, nimmt Stellung zur Problemstrecke am Gotthard und sagt, was sie unternehmen will, dass Bahnfahren in Zukunft möglichst wenig Nerven kostet. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Die Zuwanderung in die Schweiz ist im ersten Quartal dieses Jahres zurückgegangen, um über 34% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Es sind weniger Menschen eingewandert und gleichzeitig haben mehr die Schweiz verlassen. Reichere Kantone sollen weniger Geld in den Finanzausgleich von Bund und Kantonen zahlen müssen. Dazu gibt es jetzt einen Vorschlag der Kantonsregierungen. Neu soll der Betrag, den die reicheren Kantone in den Finanzausgleich einzahlen müssen, jährlich festgelegt werden, statt wie bisher alle 4 Jahre. Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen Anschlag gegeben. Mindestens 28 Menschen wurden getötet, über 320 verletzt. Zum Anschlag haben sich die Taliban bekannt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.